Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Wir reden heute über etwas sehr Ehrenwertes, nämlich über das Ehrenamt. Wir haben ja im Sommer gesehen bei den Fluten, wie wichtig ehrenamtliche Helfer sind. Da haben Freiwillige der Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerk teilweise bis zur Erschöpfung mit angepackt. In Corona-Zeiten wird außerdem vielen von uns noch mehr bewusst, wie wertvoll gemeinsame Aktivitäten sind, ob im Sportverein, im Chor, im Seniorentreff. Und Freiwillige haben auch in der Telefonseelsorge oder in Tierschutzorganisationen die Stellung gehalten. Seit Sommer waren viele Vereine, kirchliche und soziale Einrichtungen wieder aktiv und einige sind jetzt auch wieder dabei oder kurz davor, vieles wieder runterzufahren. Wie verheerend ist also Corona für das Ehrenamt? Das ist eines unserer Themen und das ist natürlich auch noch weiter, denn obwohl jeder sechste Deutsche über 14 sich freiwillig und unentgeltlich engagiert, melden die Vereine, dass es immer schwieriger werde, Mitglieder zu halten, auch die Aktiven wie Gruppenleiterinnen oder Sportwarte. Also, wir fragen heute, was motiviert Ehrenamtliche, was motiviert Sie, wenn Sie Ehrenamtlicher sind oder was hält Sie davon ab, möglicherweise sich ehrenamtlich zu engagieren? Wie finden Jüngere, wie finden auch Ältere etwas, wofür sie sich gerne engagieren? Wie sind Ehrenamtliche geschützt während ihrer Tätigkeit und versichert? Werden sie möglicherweise, und das ist so, steuerlich begünstigt? Welche bürokratischen oder praktischen Hindernisse stehen Freiwilligen immer wieder im Weg? Und welche Anerkennung und welche Hilfe wünschen Sie sich? Wenn Sie Fragen zum Ehrenamt haben, heute ist die Gelegenheit, sie zu stellen, live oder Sie teilen Ihre Erfahrungen mit uns. Die Telefonnummer kostenfrei für das Hörertelefon ist 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder Sie können uns mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Das ist zum einen Sophie Hennis-Hossini. Sie ist ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des Allerweltshauses in Köln-Ehrenfeld. Guten Tag, Frau Hennis.
Ja, guten Morgen, Frau Pfister. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf in dieser Runde.
Schön. Und wir hören gleich mehr von Ihnen. Dr. Eckhard Priller ist ehrenamtlicher Leiter des Mäzenata-Instituts für Forschung im sogenannten Non-Profit-Bereich und ist uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Herr Priller.
Ja, guten Morgen.
Und Sie sitzen mit Sicherheitsabstand, Corona-Sicherheitsabstand, neben Dr. Ansgar Klein. Er ist Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement, also eine Art Dachverband, dessen Mitglieder nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Ehrenamtliche vertreten. Guten Tag, Herr Klein.
Ja, schönen guten Tag von mir. Schon ein kleiner Hinweis, ein Netzwerk ist kein Dachverband, aber gleichwohl wichtig.
Das stimmt. Also, Sie vernetzen ganz viele Verbände. Insofern sind Sie kein Dachverband, aber ein Netzwerk.
Ja.
Frau Hennis, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie sind im Allerweltshaus in Köln Finanz- und Personalvorständin und Sie sind gerade frisch wiedergewählt, obwohl Sie auch schon im Vorfeld gesagt haben, ich könnte das jetzt auch mal Jüngeren überlassen. Und beim Allerweltshaus in Köln sind Sie auch schon seit den frühen 80er Jahren aktiv. Sie tun das auch aus politischer Überzeugung. Erzählen Sie doch mal kurz, warum Sie sich genau da freiwillig engagieren.
Ja, das tue ich gerne. Das hat natürlich was mit meinem Lebenslauf zu tun. Ich bin schon Anfang der 80er Jahre in der Eine-Welt-Bewegung aktiv gewesen, als Studentin und habe auch so einschlägige Studienfächer gewählt, wie Politik oder lateinamerikanische Geschichte und bin dann eben auch, als ich berufstätig war, in diesen Verein als erste Hauptamtliche eingestiegen, als sogenannte ABM-Kraft und bin diesem Verein immer treu geblieben, auch in Zeiten, wo ich dann zwischendurch mal arbeitslos war, oder eben dann, als ich auch den Stab weitergegeben habe 2008 und nicht mehr hauptberuflich tätig war dort, bin ich weiter dann ehrenamtlich im Vorstand geblieben. Und das war für mich immer eine Herzensangelegenheit, auch wenn man bedenkt, dass ich jetzt ja eigentlich so die Hälfte meines Lebens mit diesem Verein Und alles, was zum Thema eine Welt, Interkulturalität, Antirassismus, die Flüchtlingsarbeit, die Integrationsarbeit von Migranten und Migrantinnen, diese ganzen Themen haben mich immer beschäftigt und tun das auch weiterhin. Und darum bin ich gerne weiterhin da auch ehrenamtlich tätig, würde mir aber auch gerne wünschen, dass es mal andere gibt, die gerade so diese etwas verantwortlicheren Arbeiten im Verein auch mitmachen würden.
Ja, wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, dass Sie versucht haben, auch Jüngere für den Vorstand zu rekrutieren, aber nicht mit großem Erfolg. Was glauben Sie, woran das liegt?
Naja, das liegt zum Teil daran, dass genauso wie in der Erwerbsarbeit Lebensläufe nicht mehr so geradlinig sind. Gerade junge Leute, die möchten dann noch mal ins Ausland gehen oder gründen Familie, ziehen weg in eine andere Stadt. Also die Welt ist halt auch mobiler geworden. Und dieses, diese Beharrlichkeit an einem Platz, an einem Ort, dann so eine Aufgabe zu erfüllen, die wird eben geringer, denke ich mal. Und die jungen Leute interessieren sich auch für dann auch wieder für andere Themen und wollen sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren.
Also andere Themen, weniger zeitliche Verfügbarkeit. Ich fand es auch interessant, als wir im Vorfeld geredet haben, weil Sie auch über Ihre Mutter gesprochen haben, die kirchlich sehr engagiert war, vielleicht auch typisch für diese Generation und die quasi, ich sag's jetzt mal, die Karriere, ehrenamtliche Karriere in der evangelischen Gemeinde gemacht hat. Gibt es eine Parallele zwischen dem, was Sie erfahren an Rückmeldung, an Anerkennung, an Befriedigung und dem, wie Sie das bei Ihrer Mutter erlebt haben?
Ja, ich werde ja auch oft gefragt, warum ich das denn überhaupt schon so lange mache. Und dann muss ich natürlich sagen, ja, das ist einfach mein soziales Umfeld. Das sind eben auch Freundschaften, langjährige Freundschaften, und eine bestimmte Vertrautheit und eine Verlässlichkeit untereinander. Also auch jetzt so in meinem Alter, wir haben auch schon Menschen verloren im Verein. Und das schweißt auch ein Stück zusammen und ist die Resonanz, die wir Menschen eben alle brauchen, damit wir unser Leben auch bedeutsam finden.
Es ist diese, dass man Werte lebt, eine Gemeinschaft erfährt, positive Rückmeldung kriegt. Ich nehme das mit zu Herrn Prille. Herr Prille, Sie haben ja nicht nur lange sich selbst ehrenamtlich engagiert, sondern Sie forschen auch schon seit 30 Jahren über das Ehrenamt, über den sogenannten dritten Sektor, also Arbeit, für die es kein Geld gibt. Wie erleben Sie das? Wie hat sich Ehrenamt verändert in der Zeit?
Ja, ich denke, wenn man den Rückblick auf die letzten Jahrzehnte macht, dann gibt es enorme Veränderungen, die sich dort abzeichnen. Aber was eigentlich ja natürlich ist, so wie die Gesellschaft sich insgesamt verändert und wie sich auch die Interessenlage der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft verändern, so hat sich auch das Engagement verändert. Also wir haben dort eine Reihe von Tendenzen, die sehr spannend sind. Beispielsweise haben wir gegenwärtig eine Situation, dass Männer und Frauen sich zu gleichen Anteilen engagieren. Also den Unterschied, den wir vor 30, 40 Jahren gehabt haben, dass die Männer viel stärker engagiert waren als Frauen, den können wir gegenwärtig nicht mehr feststellen. Und das ist, glaube ich, eine der sehr positiven Entwicklungen in diesem Bereich. Hintergrund sind natürlich auch bestimmte Fragen, dass Frauen heutzutage stärker erwerbstätig sind und damit bestimmte Gelegenheitsstrukturen sich auch entwickelt haben, um sich zu engagieren. Wir haben auch Veränderungen in der Hinsicht, dass das Engagement öfter wechselt, also dass die Menschen nicht mehr in derselben Organisation und in derselben Tätigkeit immer tätig sind, sondern dass sie oft auch in anderen Bereichen sich engagieren wollen und sich engagieren. Das ist gerade bei Jüngeren der Fall, weshalb Jüngere auch öfter schwieriger zu gewinnen sind für Vorstandsfunktionen, für ehrenamtliche Funktionen, die doch eine gewisse Verpflichtung darstellen, weil da doch oft auch mit dem Interessenwechsel dann man etwas anderes machen möchte. Und so eine dritte Tendenz, die ich sehen würde, dass das Engagement vom zeitlichen Umfang geringer wird. Also nicht mehr der große Zeitaufwand stattfindet, sondern was die Untersuchungen zeigen, so ein Anteil von bis zu 2 Stunden in der Woche bei über 60% der Engagierten vorliegt. Früher war das höher, dass der Zeitaufwand größer war. Aber auch das hat sich verringert und das hängt sicherlich auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit, mit der höheren Erwerbstätigkeit der Frauen, mit bestimmten Schwerpunktsetzungen, die hier eine Rolle spielen.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, da müssen wir uns Sorgen machen, weil da etwas wegbricht?
Ich denke schon, dass man sich überlegen muss, wie wir dem entgegenwirken, beziehungsweise dass man nach Alternativen sucht. Denn wir können auch feststellen, dass das Engagement jetzt nicht mehr unbedingt weiter anwächst. Also wir haben jetzt ja so gegenwärtig 40% der Bevölkerung ab 14 Jahre, die ein Engagement aufweist. Aber ich glaube schon, dass die Ressourcen für das Engagement nicht unbedingt besser werden. Und insofern muss man natürlich überlegen, wie man da vorgeht. Eigentlich hat ja gezeigt, dass dieser Anteil der Frauen jetzt so angestiegen ist, dass es möglich ist, bestimmte Entwicklungen zu gestalten und hier auch etwas zu tun. Also so muss man sicherlich auch beispielsweise mit den jüngeren Menschen umgehen, dass man überlegt, wie kann man sie gewinnen und welche Möglichkeiten es gibt, dass man die Jüngeren hier stärker einbezieht.
Was gäbe es denn für Möglichkeiten, um sie stärker einzubeziehen?
Ja, ich sehe es beispielsweise oft, dass wir in den Vorständen der Vereine, wir haben ja in Deutschland über 600.000 eingetragene Vereine, dass in den Vorständen, wie eben schon auch beschrieben, oft Personen eine längere Zeit tätig sind und dass wir auch oft vor allen Dingen ältere Personen in diesem Bereich haben. Also zu überlegen wäre beispielsweise, ob man eine Begrenzung der Zeit einführt, in der man beispielsweise in einem Vorstand tätig sein kann. Wir müssen es einfach für meine Begriffe schaffen, dass dort jüngere Leute auch sichtbar werden. Denn es motiviert Jüngere vielleicht nicht unbedingt, wenn der Vorstand nur aus älteren Personen besteht, sondern es ist natürlich attraktiver, wenn dort auch andere Jüngere sind und man hier versucht, auch ein bisschen mehr Bewegung hineinzubekommen. Also das wäre, denke ich, eine gute Möglichkeit.
Ein bisschen mehr Bewegung reinbringen, haben Sie gerade gesagt. Wir nehmen den Gedanken später in der Sendung nochmal auf. Sie haben auch vorher gesagt, die Ressourcen für das Ehrenamt werden nicht besser. Herr Klein, Sie als Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Sie haben ja so eine Art Moderatorenrolle oder Sie halten auch den Diskurs zwischen den verschiedenen Organisationen in Sport, in Umwelt, Bildung, Stadtentwicklung, Wohlfahrtsverbände. Da halten Sie ja den Dialog aufrecht und gucken auch, was diese Organisationen brauchen. Was ist mit einer nachhaltigeren Infrastruktur und Ressourcen, die Ehrenamtliche brauchen? Was könnte da gemeint sein?
Ja, danke für diese Frage, die ins Zentrum unserer Netzwerkdiskussion in der Tat stößt. Das Bundesnetzwerk ist ja mittlerweile in einem europäischen Vergleich das größte nationale Netzwerk seiner Art. Zu unseren Mitgliedern gehört eben die Breite der organisierten Zivilgesellschaft, aber eben auch Wirtschaft und natürlich alle 16 Länder sind da Mitglied. die Bundesregierung, Kommunen und Wissenschaft und Medien, dass das ein multisektorales Netzwerk zu den Themen der Engagement- und Demokratiepolitik. Und das sind im Grunde neue Politikfelder, die eben genau versuchen, Rahmenbedingungen, Ressourcen, Förderbedingungen für Engagement zu organisieren. Und da sind wir als Netzwerk in einer, wir sind im Grunde neudeutsch gesprochen eine sogenannte deliberative Plattform. Eine Organisation, eine Stimme, egal wie groß, aber bundesweit tätig muss sie sein. Das heißt, die ganz Großen mit 1 Million Mitglieder oder mehr und die Kleineren begegnen sich quasi auf fachlicher Augenhöhe und tauschen ihre Erfahrungen aus. Und da kommen wir alle zusammen, weil das Netzwerk wiederholt ja nicht, was die Organisationen und Mitglieder in ihren Bereichen schon tun, sondern addiert das Ganze um sogenannte Desiderate, um Leerstellen, die einzelne Bereiche alleine nicht lösen können. Und da haben Sie Ihre Frage gestellt. Das ist die nachhaltige Infrastruktur. Wir haben vor Ort in Deutschland an vielen Stellen, aber keineswegs an allen, Organisationen wie Freiwilligenzentren, wie Selbsthilfe-Kontaktstellen, Seniorenbüros, Mehrgenerationenhäuser, Bürgerstiftungen, soziokulturelle Zentren etc. Und in der Vielfalt ihrer Form müssen diese Organisationen, wenn sie im Engagement als Infrastruktureinrichtung tätig sind, im Grunde ein Kernset gemeinsamer Aufgaben bewältigen. Von der Vernetzung und der Information und Beratung, Zugang zu den verschiedenen Bereichen, Verwaltung, Politik, Wirtschaft, lokal vor allem der Mittelstand und natürlich die Zivilgesellschaft selber und dann auch gemeinsame Bedarfe definieren und dann vielleicht gucken, wie man das Ganze auch partizipativ dann kommunal umsetzt. Also das sind, da sind solche Infrastruktureinrichtungen der Förderung von Engagement und Beteiligung. Ich betone immer dieses und, denn das sind keine Parallelwelten, sondern die gehören eng zusammen. Wer die Gesellschaft im Kleinen gestaltet, das ist ja das Ergebnis des Freiwilligen-Surveys für die Motive von Engagierten, die Gesellschaft im Kleinen gestalten. Wer das tun will, der lernt dann auch, dass es manchmal politische Entscheidungen braucht, um bestimmte Rahmenbedingungen zu verändern, zum Guten fürs Engagement hin. Und da sind Lernprozesse im Gang mit Blick auf Beteiligung, aber es sind auch Lernprozesse im Gang mit Blick auf Umgang miteinander, weil damit ende ich erstmal die erste Antwort. Diese Infrastruktur müssen eben auch darauf achten, dass in den Handlungsräumen der Zivilgesellschaft und zivile Akteure leider ihr Unwesen treiben. Die sind ja nicht einfach weg, sondern sie besetzen unsere Räume mit. Sie mobilisieren, sie haben Medien, sie sind sichtbar und haben Partner im Bundestag, AfD in diesem Falle, etc. Also das sind also Dinge, mit denen müssen wir jetzt auch auseinandersetzen und die Infrastruktureinrichtungen vor Ort sind dann eigentlich auch Anlaufpunkte für Fragen dieser Art, die am Ende bis in die Kernfragen der politischen Bildung hineinreichen.
Bei Ihrem eigenen Lebenslauf fand ich ganz interessant, das hat so ein bisschen meine Fantasie für Ehrenamt auch nochmal angeheizt, denn Sie, genauso wie Herr Priller, haben das Ehrenamt zu publizieren. Sie veröffentlichen Forschung, Sie forschen, Sie veröffentlichen sie, Sie geben eine Zeitschrift heraus, also es ist nicht immer nur die Freiwillige Feuerwehr oder ein soziales Engagement oder Klimaschutz, sondern es kann auch publizieren sein.
Ja klar, also um das konkret zu sagen, ich habe mit drei Freunden, einer ist leider schon gestorben, der Journalist Thomas Leif, wir haben 1988 als Studenten das Forschungsjournal, damals dieses neue soziale Bewegung, als Vierteljahreszeitschrift gegründet. Uns gibt es heute noch. Wir sind eine anerkannte Plattform und im 34. Jahrgang als Quartalszeitschrift. Und das ist tatsächlich eine rein ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich selber kam als Schüler aus der Schülerpresse, war dann ehrenamtlich Bildungsreferent der Jugendpresse auf Landes- und Bundesebene in Westdeutschland und habe damit Zivildienstleistung und politische Bildung gemacht und bin im Netzwerk im Grunde als Sozialwissenschaftler auch Moderator von Diskursen und auch von Konflikten. Und insofern ist das dann schon auch eine Kontinuität des eigenen Engagements von der Schülerzeit in der Jugendpresse bis zum Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerks, der im Grunde auch eine Plattform mit Anliegen der Zivilgesellschaft moderiert. Insofern in der Tat ein großer Bogen und das Engagement war bei mir immer dieses publizistische und bildungsbezogene.
Und jetzt lassen wir an der Stelle Helmut Hansen zu Wort kommen. Herr Hansen, wir müssen, glaube ich, mit Ihnen auch gleich noch nach den Nachrichten weiterreden, denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, bis gleich die Nachrichten beginnen. Herr Hansen, Sie haben ein Ehrenamt beim Zeno Freiwilligendienst. Erzählen Sie uns davon doch.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Zeno Freiwilligendienst, das ist eine Ehrenamtsagentur und hier gibt es mehrere Projekte und ich bin in zwei Projekten da tätig. Das ist einmal Ausbildungspartnerschaften, da begleiten wir Schüler, hauptsächlich Hauptschüler, so ab dem 9. Schuljahr bis hinein in den Beruf und versuchen sie zu unterstützen, Ausbildungsplätze zu finden und einen Berufsabschluss zu erreichen. Und das andere ist das Perspektivpatenprogramm, wo junge Flüchtlinge, die in Deutschland gestrandet sind am Ende und hier einen Aufenthalt bekommen haben, dann in den Beruf geführt werden sollen. Das ist eigentlich meine Aufgabe in diesen beiden Projekten.
Und Sie begleiten gerade eine 16-Jährige, die aus dem Irak gekommen ist. Worin liegt da Ihre Aufgabe?
Ja, das ist eine junge Dame, mittlerweile 19 Jahre alt, so lange kennen wir uns jetzt schon, die mit ihrer Familie aus dem Irak geflüchtet ist und 2015 in Deutschland angekommen ist und eben dann hier in die Regelschule 5. Klasse eingegliedert wurde 2016. Und wir haben uns kennengelernt dann am Ende ihres 9. Schuljahres über das Projekt und seitdem begleite ich sie und unterstütze sie in ihrem Bemühen, eine Ausbildung zu finden, den Schulabschluss zu verbessern. Und parallel dazu kommt natürlich die eine oder andere Aufgabe dazu, wenn es um Behördensachen geht, dass man da unterstützt.
Das heißt, Sie versuchen, ihr zu erklären, wie das deutsche System überhaupt funktioniert, rauszufinden, wo Ihre Ansprechpartner sind, wo sie an sich arbeiten muss, was Arbeitgeber möglicherweise von ihr wollen. Ist es diese ganze Bandbreite?
Das ist diese ganze Bandbreite. Es hat angefangen in der Schule, wo Schwierigkeiten im Sprachbereich noch vorlagen, wo wir dann uns eine Möglichkeit gesucht haben, zur Förderung von Nachhilfestunden und dann ging es weiter, wie es geht nach dem Hauptschulabschluss weiter und sie will unbedingt Krankenpflegerin werden und da muss man schulische Voraussetzungen erreichen, die eigentlich nur in den Beruf führen können. Und auf dem Weg sind sie jetzt.
Wir begleiten Sie noch ein Stück auf diesem Weg gleich nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk und da geht es heute um das Ehrenamt. Wir haben einen sehr engagierten Ehrenamtlichen in der Leitung, Helmut Hansen, 69, pensioniert. Und Herr Hansen, Sie haben uns schon erzählt, dass Sie sich beim Zeno-Freiwilligendienst in Köln engagieren und unter anderem eine 19-jährige Irakerin betreuen, die gerne Krankenschwester werden möchte, aber sich durch vielfältige bürokratische Hürden kämpfen muss. Ihre Deutschkenntnisse sind nicht besonders gut. Sie betreuen auch noch einen 20-Jährigen aus Afghanistan, der bereits eine Ausbildung hat. Wie viel Zeit stecken Sie da rein pro Woche?
Also das kann man durchschnittlich eigentlich kaum rechnen. Es kommt immer aktuell darauf an, welche Probleme oder welche Hürden die jungen Menschen sehen. Es kommt darauf an, dass man mal mit einer Stunde oder zwei auch telefonisch auskommt. Aber es kann auch mal ein halber Tag oder ein ganzer Tag sein, wenn man Bewerbungsschreiben vorbereitet.
Und was motiviert Sie? Was kommt für Sie dabei heraus?
Ja, mein Lebensinhalt war immer, mit jungen Menschen zusammen zu sein. Das habe ich mit Sport so gesehen und das war auch die Motivation, hier bei Zeno mich zu engagieren, nachdem ich auch beruflich in Bildungsausschüssen, im Unternehmen tätig war, bei Einstellungskommissionen und Prüfungsausschüssen. Für mich ist das der Weg, das Gedankengut von jungen Menschen weiter in meinem Umfeld zu haben und mich damit auseinandersetzen zu können und die Hoffnung, dabei selbst etwas jung im Kopf bleiben zu können.
Es bereichert Sie.
Ja, es bereichert mich. Es fasst mich auch irgendwie an.
Ja, kein Wunder. Das sind ja auch Schicksale und die müssen Sie ja irgendwo, oder die kommen Ihnen ja näher, die kriechen Ihnen ja auch unter die Haut vermutlich.
Das ist richtig, ja. Das, von Wut über manche Dinge in unserem Land, die da passieren, bis hin zu sehr schönen Momenten, ist alles dabei.
Wut, weil es den Menschen so schwer gemacht wird?
Ja, weil ich glaube, dass wir als reiches Land, als Gesellschaft und unsere Integrationsbemühungen für diese Leute einfach zu schwach sind. Es kann nicht alles nur auf privaten Initiativen sein. Und von der staatlichen Seite spüre ich einfach nur finanzielle Unterstützung, aber wenig organisatorische Unterstützung.
Wenn jemand sich für ein Ehrenamt engagiert, wie Sie eins übernommen haben, was würden Sie ihm raten? Was muss er mitbringen? Wie muss er gestrickt sein? Oder Sie?
Tja, das ist eine gute Frage. Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie man gestrickt sein muss. Ich glaube, man muss den Willen dazu haben, auf andere zuzugehen, anderen zu helfen. Man muss den Leuten zuhören können und dann auch gemeinsam Wege suchen, wie man diese Dinge dann gestalten kann. Ich glaube, das ist die wesentlichen Aspekte, die man dafür braucht.
Herr Hansen, ich danke Ihnen ganz herzlich. Helmut Hansen engagiert sich beim Zeno Freiwilligendienst als Pate von Jugendlichen bei der Stadt Köln oder in der Stadt Köln. Jetzt haben wir Frau Merten am Telefon. Frau Merten, erzählen Sie von sich, Sie sind Rentnerin.
Ich bin Rentnerin. Ich bin 73 und habe bis 68 noch im Gymnasium gearbeitet als Lehrerin für begeistert Kunst, Geografie, Physik, Theater, also ein Riesenspektrum, und hätte gerne im museumspädagogischen Dienst irgendwas gemacht mit Kindern, mit Jugendlichen. Und das wäre in den Niederlanden, wo meine Freundin wohnt, überhaupt kein Problem gewesen. Die hatten mir sogar angeboten, in Nordholland, dass ich da Führungen machen kann und in dem Naturkundemuseum oder archäologisches Museum. Und hier ist das nicht möglich, weil die Gewerkschaften da buttern, ne? Man kann hier nicht die Arbeit übernehmen, die jemand macht, der dafür bezahlt wird.
Okay, also die Sorge der Gewerkschaften, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass sie jemandem den Job wegnehmen und sie machen es dann unbezahlt.
Egal was auch immer, gucken Sie in Großbritannien, ist ja schon seit, 30, 40, 50 Jahren der National Trust. Der hat ja für die bestimmten Museen, die verwalten, immer Freiwillige. Immer ist jemand freiwillig, der durch ein Zimmer führt oder was weiß ich auch immer dafür verantwortlich ist. Und das läuft prima. Mhm. Und in den Niederlanden haben die das ja irgendwie auch übernommen. Meine Freundin macht das jetzt schon seit 3 Jahren. Und wie gesagt, ich könnte das auch machen. Und das ist natürlich 300 Kilometer von mir entfernt.
Frau Merten, verstehe ich sehr, sehr gut. Ich spiele das auch mal weiter an Herrn Klein, denn das ist, was Sie aufwerfen, ist ja eine wichtige Frage. Kann bürgerschaftliches Engagement möglicherweise die Sparvariante sein, mit der sich der Staat dann aus Aufgaben verabschieden kann? Also werden Sie, die Sie sich engagieren wollen, behindert, weil sie vielleicht jemandem den Job wegnehmen? Herr Klein, das ist eine Erfahrung, die Ihnen öfter begegnet?
Ja, die hat mich begleitet, seitdem ich wissenschaftlich und politisch über das Engagementthema arbeite. Und das begann ja mit einer Enquetekommission des Deutschen Bundestages in den Jahren 99 bis 2002, Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements. Ich war damals der Wissenschaftskoordinator der SPD-Bundestagsfraktion und dann Gründungsgeschäftsführer des BBE. Und eine unserer klassischen Themen ist das Thema des Verhältnisses zwischen Erwerbsarbeit und Engagement. Die Gewerkschaften haben in der Tat immer wieder schlechte Erfahrungen machen müssen, dass nämlich Engagement ganz gezielt eingesetzt wurde, um Erwerbsarbeit in bestimmten Regelangeboten zu torpedieren. Und das war gerade auch von der Kollegin vorgetragen worden. Und dann kann ich verstehen, wenn die Gewerkschaften sauer sind. Auf der anderen Seite aber verändern sich die Dinge. Und ich mache es mal an einem Beispiel klar. Das nenne ich Koproduktion. Im sozialen Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt so intensiv, dass wir bereits von einer Koproduktion reden können. Und da gibt es immer Spannungsfelder klassischer Art, nämlich wenn man Engagierte wie Angestellte betrachtet und mit Befehlen kujoniert, anstatt ihre freiwilligen Interessen zu berücksichtigen. Das geht nicht. Und wenn man dann auch noch mit kleinen Geldbeträgen versucht, diese Linie zu vertiefen, dann ist das ein Verstoß gegen die Unentgeltlichkeit des Engagements und Freiwilligkeit des Engagements. Und in der Fachdebatte heißt das bei uns dann kritisch Monetarisierung des Engagements. Also diese kritische Debatte begleitet das Engagementthema seit vielen, vielen Jahren und da ist immer mal leider auch was dran. Aber, jetzt kommt mein Aber, gleichwohl wird es so sein, dass in der Zukunft unserer Gesellschaft diese Art von Koproduktion nicht nur im Sozialbereich, sondern in einem anderen ganz großen Bereich, in anderen auch, aber in diesem, den ich jetzt nenne, halte ich es für besonders dynamisch. Da kommt in den Bereich Stopp des Klimawandels, ja, wo wir im Grunde dezentrale Wirtschaftskreisläufe und regenerative Energiequellen erschließen und mit kommunalen Unternehmen die Kooperation der Zivilgesellschaft sich vertiefen wird. Warum können wir davon ausgehen? Weil es hier nicht darum gehen darf, kommunale Unternehmen zum Beispiel reinvestieren ihre Gewinne in die Infrastruktur der Kommune. Damit erzeugt Engagement, wie im sozialen Bereich, ein sogenanntes öffentliches Gut. Und dann ist das Motiv da, dass sich unentgeltlich freiwilliges Engagement mit Erwerbsarbeit gut verbindet. Und es ist ein alter Spruch aus dem Feld, auch nach wie vor gültig, Ehrenamt braucht Hauptamt. Also um Engagierte zu begleiten, brauchen Organisationen in den Organisationen freiwilligen Management und brauchen wir, wie vorhin schon angesprochen, Infrastruktureinrichtungen, die viele Funktionen ausüben für das gesamte Feld. Und insofern müssen wir eine kluge Kombination von Erwerbsarbeit und Engagement haben, aber wir müssen auch besser wissen, wie die Übergänge zwischen beiden sind und was das in der Behandlung der Tätigkeit für Konsequenzen haben muss. Also diese Debatte steht in vielem auch noch keineswegs am Ende.
Was würden Sie, Frau Merten, jetzt konkret raten?
Ach so, mir, ja.
Nee, genau. Ja, geil. Was würden Sie ihr raten?
Also, das ist ganz spannend. Ich beobachte zum Beispiel im Bereich Citizen Science, Bürgerinnen und Bürger als Mitproduzenten von Wissenschaft, dass die Museen eine ganz wichtige strategische Rolle einnehmen. Und dass auch in Deutschland diese Sensibilität für diese Potenziale von Museen als Lernorten und Orten, in denen zwischen Bildung und Forschung auch changiert wird. Also man da fließend wechseln kann und Museen eine hohe Anschaulichkeit und Kompetenz mitbringen. Das ist vielleicht etwas, was, liebe Frau Merten, dann Ihren Anliegen auch entgegenarbeitet, also Ihnen zuarbeitet, um es genau zu sagen. Und ich glaube, dass hier auch die Bedeutung von Museen zum Beispiel wichtiger wird und dass das Engagement dort dann eben auch sozusagen flexibler bewertet wird, auch positiv konnotiert.
Herr Klein, lass mal Frau Merten noch antworten.
Ja, ich noch mal ganz kurz. Das Problem ist ja, ich hätte sofort in Alkmaar, in den Niederlanden, Führungen für deutsche Urlauber machen können. Ja. Das war, die haben sogar mit, also natürlich, mir wäre die, das Reisegeld ersetzt worden. Mhm. Ja, aber jetzt.
Frau Merten, das ist schon ganz interessant, weil an der Stelle
kommt. In anderen Ländern das doch, also jetzt in Niederlanden zum Beispiel, dass das anders läuft und dass es eigentlich in Großbritannien ja schon seit 50, ich will damit überhaupt nicht jetzt gegen die Gewerkschaften reden, nicht die Bohne, sondern einfach einen Freiheitsgrad, weil man bietet das ja doch freiwillig an.
Ja, also um es kurz zu sagen, liebe Frau Mertens.
Dieses Museum könnte ohne Freiwillige überhaupt nicht existieren.
Ja. Frau Merten ist angekommen. Das müssten die Gewerkschaften eben auch ernst nehmen, das ist auch mein Argument. Und sie sollten weniger Scheu haben, diese neuen Mischungsverhältnisse von Erwerbsarbeit und Engagement auch konstruktiv und nach vorne gewendet zu betrachten. Aber dann muss auch der systematische Missbrauch des Engagements als Billigressource aufhören. Das ist viel, viel wichtiger, viel, viel mehr. Und leider kennen wir das immer wieder auch in Einrichtungen, dass man eben genau so instrumentell verengt auf Engagement schaut als eben Billigressource. Und dann sind die Gewerkschaften mit Recht kritisch unterwegs. Aber Ihr Beispiel ist eins von vielen, wo Engagement ganz andere Funktionen hat, wo es Lernimpulse setzt, wo es von der Motivation auch der Engagierten dort lebt und wo die Institution insgesamt profitiert und damit auch die dort beschäftigt sind. Also diese etwas erweiterte Sicht ist Gegenstand von Diskussionen mit den Gewerkschaften. Die müssen weitergeführt werden. Das muss man alles ernst nehmen und nicht einfach abwehren. Aber man muss da auch weiterkommen, weil ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube, die Engagementkultur bereichert die Museen und auch die dort hauptamtlich arbeiten.
Frau Merten und Herr Klein, vielen Dank. Das mussten wir unbedingt mal problematisieren, weil es, glaube ich, für viele Menschen ein Hindernis ist, sich zu engagieren. Frau Ehrefeld, Sie rufen uns an mit einer Frage.
Genau, guten Morgen, Isefeld ist mein Name. Und zwar habe ich, also meine konkrete Situation, ich würde mich gerne im Kinder- und Jugendtelefon engagieren. Dafür muss man eine Weiterbildung oder Ausbildung machen. Und da ich alleinerziehend bin, müsste ich halt sozusagen diese 80 Stunden, die das umfasst, eine Babysitterin zum Beispiel bezahlen. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und habe zum Beispiel keine Möglichkeit der finanziellen Unterstützung gefunden. Und das ist ein bisschen schade, weil das verwirrt mir natürlich auch ein Stück weit das Engagement. Mhm. Und das wäre jetzt so meine Frage, ob Sie da Ideen haben.
Frau Hennis, haben Sie da eine Ahnung? Ist Ihnen das schon mal begegnet?
Ja, ich überlege gerade, natürlich sind für bestimmte Bereiche, ist eine bestimmte Qualität auch ausschlaggebend, die man nur eben durch Fort- und Weiterbildung auch garantieren kann als Träger. Und wir haben ja auch öfters Menschen, die bei uns ein Praktikum machen oder die zum Beispiel nur Arbeitslosengeld 2 bekommen und sich bei uns aber engagieren. Und da recherchieren wir schon immer gut, ob wir eine Fortbildung organisieren für diese Zielgruppe, die nicht teuer ist oder wo wir tatsächlich dann auch sozusagen das ehrenamtliche Engagement bei uns und eben die Finanzierung von so einer Fortbildung auch gegeneinander halten und das dann auch schon mal möglich machen. Mhm. Das ist natürlich auch nur wieder im Rahmen von so einer Struktur wie ein Verein möglich. Wenn man das als Einzelperson macht, ja, da muss man sich dann überlegen, wie kriege ich das hin? Also es gibt natürlich auch sowas wie Bildungsurlaub, den man machen kann, aber auch nur, wenn man irgendwo angestellt arbeitet. In diesem Fall, ja, sind kreative Lösungen natürlich nötig. Mhm. Aber das ist so ein Einzelfall. Ich will damit nur sagen, wichtig ist auch Qualität im Ehrenamt.
Genau, die will Frau Isefeld ja liefern. Genau, Sie möchten diese Ausbildung, genau. Ne?
Ganz genau. Das möchte ich ja gar nicht in Frage stellen. Ich sehe das absolut ein und das bringt mich ja auch in der ehrenamtlichen Arbeit letzten Endes erst voran. Mir geht es nur sozusagen, es ist organisatorisch eh schon immer eine Herausforderung, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und wenn dann, das würde mich so um die 1.000 Euro kosten, allein sozusagen die Zeit mit einer Babysitterin abzudecken. Und das ist natürlich irgendwie eine ganze Stange Geld. Genau, und deswegen ist einfach die Frage, ob es nicht Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und der Verein, der diese Ausbildung anbietet, wusste halt zum Beispiel auch nichts. Aber also die wissen auch, dass das kein Einzelfall ist.
Mhm. Herr Priller oder Herr Klein, hat von Ihnen noch jemand eine kreative Idee?
Naja, ich würde meinen, dass auf alle Fälle der Träger, die Trägerorganisation, bei dem Sie das später das Kinder- und Jugendtelefon betreiben wollen, wo sie sich dort engagieren wollen, dass man dort vorstellig werden würde und von dort eine bestimmte Unterstützung kommen kann.
Ja, ich kann das noch ergänzen. In der Tat sind solche Fort- und Weiterbildungskosten zum Teil sogar einführende Art, wie bei der Kinder- und Jugendtelefonarbeit oder der Telefonseelsorge. Da ist es ja bekannt. Und das ist auch richtig so, dass Menschen, die sich dort engagieren, ohne eine gründliche und Einführung nicht in diese verantwortlichen Gespräche hineingehen dürfen. Das ist auch richtig so. Aber wenn dann diese Fortbildungskosten etwa durch die Baby- und Kinderbetreuung da sind, dann muss es auch Möglichkeiten geben, die übernehmen zu können. Und das würde ich dann bis zur Kommune und zum Land weiterdenken und entsprechende Weiter- und Fortbildungsetats mal ins Gespräch bringen, die man dann auch kommunal flexibel anwenden kann. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Soweit von mir.
Da müssen wir hinkommen. Ich glaube, Frau Isefeld, unterm Strich steht, da sind wir noch nicht. Und mit diesem Fall sind wir tatsächlich ein bisschen alleingelassen, weil im Grunde genommen der Trägerverein Ihnen da vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen müsste, der vielleicht auch von Ehrenamtlichen geleitet wird.
Ganz genau, das ist nämlich auch ein ehrenamtlicher Verein und die haben schon auch geprüft, ob sie mich irgendwie unterstützen können, aber können das eben auch nicht leisten. Und da wäre halt einfach nett, wenn es sozusagen staatlicher oder kommunalerseits Unterstützung gäbe, aber die gibt es scheinbar eben noch nicht.
Ich danke Ihnen für diesen Anruf, der auch wieder ein Problem vor Augen geführt hat, das einem nicht auf den ersten Blick ins Auge springt. Was Ihnen beiden, den vorhergehenden Anrufern, gemein war, ist, dass Sie genau wissen, was Sie wollen und dass Sie einen Bereich gefunden haben, für den Sie sich begeistern können, in dem Sie ehrenamtlich tätig werden wollen. Andere sind da noch etwas orientierungsloser und wissen eigentlich nicht genau, wie sie zu einem Ehrenamt kommen, was zu ihnen passen könnte. Das Land Rheinland-Pfalz hat da ein paar Wege gefunden, sie dem näher zu bringen. Meine Kollegin Anke Petermann hat sich mal Ehrenamtsagenturen und Freiwilligenbörsen angeschaut, die das Land unter dem Motto Wir tun was zusammengestellt hat. Und das Mainzer Ehrenamtsbüro, das heißt Mein Engagement in Mainz von der Diakonie, das bringt Menschen zusammen, die sich engagieren wollen mit anderen Freiwilligen bereits. Hören wir uns das mal an.
In immer mehr Städten organisiert der Malteser Hilfsdienst Rundtouren für Senioren in einem offenen, bequemen, kutschenartigen Gefährt. In Mainz leitet Annelie Spindler den neuen Fahrrad-Rikscha-Dienst. Fahrer und Leiterin arbeiten ehrenamtlich. Der Leitungsjob beinhaltet,
dass man die ehrenamtlichen Fahrer und Seniorinnen zusammenbringt, weitere ehrenamtliche Fahrer suchen, ein bisschen Werbung machen.
Gefunden hat Annelie Spindler die Freiwilligenstelle auf der Internetseite des Mainzer Ehrenamtsbüros MEM. Das Ehrenamt passte zum Teilzeitjob der zweifachen Mutter.
Es ist viel Koordination, was ich teilweise von zu Hause aus machen kann. Das heißt, die ganze Technik wurde eingerichtet, damit ich per Telefon und Internet, Laptop arbeiten kann.
Ihr Motiv?
Also ich bin sehr, sehr dankbar, wie gut es uns aktuell geht, dass die Kinder gesund sind. Trotzdem wollte ich, gerade auch seitdem die Kinder da sind, ein bisschen was auch für die Gesellschaft machen.
Thomas Häfner, dem Stadtbeauftragten des Malteser Hilfsdienstes in Mainz, ist wichtig, dass sich die Freiwilligen auch in verantwortungsvollen Ehrenämtern langfristig wohlfühlen. Deshalb klärt er im Vorfeld den Rahmen für das Engagement sorgfältig ab.
Das soll möglichst für jeden Ehrenamtlichen so steuerbar sein, dass es für seine Gesamtsituation, Arbeitsleben, familiäres Umfeld und so weiter passend ist.
Mit 55.000 Ehrenamtlichen bundesweit sind die Malteser eine der großen Organisationen mit ausgeprägter Integrations- und Anerkennungskultur. Interessenten dürfen erstmal unverbindlich ins Team reinschnuppern, um zu schauen, ob das Umfeld passt. Wer sich für ein Ehrenamt entscheidet, wird dafür qualifiziert, sagt Thomas Häfner. Und
bei den Maltesern gibt es Wertschätzung, es gibt Verdienstplaketten, also kleine Medaillen, die man überreichen kann für besonders herausragendes Engagement.
Im Gegenzug wird eines erwartet.
Es geht vor allen Dingen um eine Zuverlässigkeit. Egal wo, es sind immer irgendwelche Menschen, die sich darauf verlassen, dass wir kommen. Ob das im medizinischen Bereich ist, ob das bei einer Fahndertätigkeit ist oder einfach nur jemand, der sich seit 2 Wochen darauf freut, dass wir zu Besuch kommen und ein bisschen Abwechslung in die Einsamkeit bringen. Überall ist jemand, der auf einen Helfer von uns wartet. Und da geht es um die Zuverlässigkeit, dass dann diese Leistung auch stimmt.
Nicht alle steuern so zielstrebig auf ein Ehrenamt zu wie Annelie Spindler, die neue Leiterin des Rikscha-Dienstes. Wer in Mainz Beratung sucht, findet sie im Ehrenamtsbüro MEM, getragen vom Diakonischen Werk Rheinhessen. Wegen der FFP2-Masken klingen die Dialoge ein wenig dumpf.
Wie sieht es denn bei Ihnen zeitlich aus? Sind Sie berufstätig? Oder
ich bin selbstständig.
Selbstständig.
Sabine Hohnstein ist für vieles offen, vor allem für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Eine ganze Stunde lang durchforstet Werner Hümmerich, ehrenamtlicher Berater beim MEM, gemeinsam mit Hohnstein das Angebot der Datenbank, erläutert die dort verzeichneten Ehrenamtsstellen und gibt Tipps. Den ganz einfachen zum Beispiel, erstmal in der Nachbarschaft zu suchen. Sind die Wege zu lang, bleibt das Ehrenamt als erstes auf der Strecke, wenn es im Job mal stressig wird. Ehrenamt in der Gruppe oder in 1-zu-1-Beziehungen, auch das will sich Sabine Hohnstein auf Hümmerichs Anregung hin sorgfältig überlegen.
Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Beratung. Das war jetzt toll. Ja.
Na gut, das mache ich auch freiwillig.
Den Überblick über das gesamte Angebot, gepaart mit gezielten Nachfragen zur anvisierten Zielgruppe, zur angestrebten Aufgabe und zum möglichen Zeitaufwand, all das bietet die Präsenzberatung im MEM, sagt Projektkoordinatorin Katharina Schön vom Diakonischen Werk Rheinhessen.
Ich glaube einfach, das gibt mehr Sicherheit, dann auch beim Verein oder bei der Organisation sich vorzustellen und zu sagen, ich interessiere mich da und dafür.
Fürs Ehrenamt sind laut Projektkoordinatorin Schön alle Altersgruppen gefragt, von Jugendlichen bis zu Senioren.
Die Leute sind auch begehrt. die in Ruhestand gehen, weil man weiß, die haben Zeit, die sind flexibel, die können sich irgendwie einstellen. Aber man möchte natürlich auch einen guten Altersdurchschnitt, sage ich jetzt mal. Ne? Man möchte nicht ein Team, wo der Altersdurchschnitt bei 68 liegt, sondern viele möchten schon eine gute Mischung haben. Ältere, die viel Berufserfahrung haben und Jüngere, die frischen Wind mitbringen, die vielleicht auch sich mit sozialen Medien auskennen, ne? Die so ein bisschen neue Impulse mitbringen.
Deshalb muss es auch niemand persönlich nehmen, wenn es mit der Ehrenamtsbewerbung nicht klappt. Dann war man vielleicht einfach nur nicht der oder die Richtige für die gefragte Mischung.
Also viele Teams wollen eine gute Mischung aus Jung und Alt, aus kurzfristigem und langfristigem Engagement. Und wenn ich das richtig sehe, Frau Dietzholz, Sie haben uns angerufen, das ist auch so ein bisschen Ihr Thema.
Ja, vollkommen richtig. Und zwar haben wir festgestellt, ich bin in zwei Vereinen seit diversen Jahren ehrenamtlich tätig. Junge Leute organisieren sich heute ganz, ganz anders. Ich rede nicht jetzt von Fridays for Future, weil die haben wirklich den Biss. Aber junge Leute organisieren sich heute per Internet. Sie organisieren sich sehr stark für eine Sache, aber die muss schnell zu einem Erfolg führen. Mhm. Es ist also irgendwie, hat man so das Gefühl, dass dieses Verstehen, dass man für viele Dinge im Ehrenamt einfach eine Ausdauer braucht. Das kommt bei denen irgendwie nicht so an. Und wir sehen es selber, also wir suchen nach jüngeren Leuten natürlich auch, die also auch aufmischen, weil das ist ja ganz wichtig, dass da auch eine Kontinuität dann in die Vereine mit reingetragen wird. Aber es ist einfach schwierig mit jungen Leuten. Also es fängt vielleicht so an, so ab 40, dass die Leute sich dann engagieren, aber dauerhafter engagieren. Aber unter dem Alter kaum zu bekommen.
Ganz wichtiger Beitrag, Frau Dietzholz. Und ich glaube, Sie beschreiben eine allgemeine Tendenz. Das würde Herr Priller noch mal unterstreichen. Danke Ihnen für Ihren Beitrag. Wir hören uns hier gleich wieder beim Marktplatz im Deutschlandfunk, wo es heute um das Ehrenamt geht. Sich ehrenamtlich engagieren, das ist heute unser Thema. Ich bin Sandra Pfister und mit mir im Studio ist jetzt Thomas Meinhardt hier. Thomas Meinhardt hat die ganze Zeit ein bisschen zugehört und ausgewertet, was Sie uns als Hörer so erzählt haben und was Sie in Ihren Anrufen gefragt haben und bündelt das jetzt ein bisschen.
Ja, da werden mir viele verzeihen, dass ich Sie jetzt nicht einzeln zitiere, weil es ist so ein ganzer Themenkomplex. Es richtet sich um die Entlohnung oder die Unterstützung für ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist ja nur eine Aufwandsentschädigung oder soll so sein. Und da gibt es viele Fragen zu. Gibt es da eine Altersbegrenzung? Kann man die als junger und als alter Helfer bekommen oder Helferin? Dann auch die Frage, spielt die Rente dabei eine Rolle? Wird das angerechnet auf Rente? Andersrum kann ich, wenn ich schon Frührentner bin, vielleicht trotzdem noch Rentenpunkte erarbeiten mir damit. Also fangen wir erstmal an mit der Aufwandsentschädigung. Wie hoch ist sie steuerfrei und für jeden? Vielleicht Herr Priller.
Ja, es gibt in diesem Bereich ja die Ehrenamtspauschale, die beträgt gegenwärtig 840 Euro. Und es gibt die Übergangsleiterpauschale, das sind 3.000 Euro. Das sind diese beiden Sachen, die hier eine Rolle spielen. Also das heißt immer, es muss ja eigentlich Geld fließen, dass ich dann steuerlich geltend machen kann. Also wenn ich von dem Verein eine Ehrenamtspauschale bekomme, die kann ich dann in steuerlich geltend machen. Alter spielt dabei keine Rolle. Alles, was ich im Ehrenamt über diese Pauschale mehr bekomme, muss ich natürlich versteuern.
Also steuerlich geltend machen heißt, ich muss es angeben, aber ich muss es nicht versteuern. Ist das richtig?
Genau. Also ich bekomme das Geld vom Verein beispielsweise und gebe das an, aber ich habe diesen Freibetrag, diese Pauschale, die nicht zu versteuern ist.
Kann ich dann auch Rentenpunkte dafür bekommen, wenn ich noch, noch nicht voll Altersrentner bin?
Das wurde bislang immer diskutiert, aber bisher haben wir in Deutschland das nicht erreichen können, dass solche ehrenamtlichen Aktivitäten auch für die Renten angerechnet werden.
Vielleicht von meiner Seite, Ansgar Klein, zu den Rentenpunkten. Das ist eine Debatte, die hatten wir schon im Jahr 2000 in der damaligen Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Und wir haben sie fraktionsübergreifend abgelehnt. Und warum? Weil wir festgestellt haben, wenn durch das Engagement Ansprüche auf öffentliche Mittel der Rentenkassen bestehen, dann muss es auch eine verbindliche Nachweispflicht geben. Und dann haben wir uns alle überlegt, was heißt denn das, wenn dann Vereinsvorstände gebeten werden, für Rentenzahlungen verbindliche Nachweise zu haben. Hochkomplexes Thema, super bürokratischer Aufwand. Und all das hat uns bewogen, Rentenpunkte als gangbaren Weg auszuschließen.
Gut, deshalb machen wir das dann jetzt hier auch nicht. Wie sieht es denn aber aus mit Menschen, die sehr wenig bekommen, vielleicht in die Rente nur die Mindestsicherung bekommen oder auch sogar Hartz IV. Wie ist da der Zusammenhang, Herr Poller?
Auch da gibt es natürlich die Möglichkeiten, über das Ehrenamt eine Entschädigung zu bekommen. Sie beläuft sich gegenwärtig so monatlich bei 70 Euro, die hier, ohne dass es auf andere Bereiche angerechnet wird, hier dazu, die man dazu bekommen kann.
Also dann wird dieser Betrag eben auf Hartz IV und andere Sozialleistungen nicht angerechnet.
Nicht angerechnet, genau. Ja. Das wären so im Monat 70 Euro. Das sind im Jahr dann diese 840 Euro.
Dann gibt es die Frage nach der Haftung. Es kann ja auch mal sein, man fährt ein Fahrzeug, es passiert was, man hat vielleicht auch einen Unfall im Ehrenamt, also das wäre dann so etwas wie ein Arbeitsunfall. Also Haftung und Unfälle, wie sind die geregelt?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Wenn man sich engagiert im Rahmen einer Organisation, als eines Vereins beispielsweise, dann ist die Versicherung abgesichert über diesen Verein. Wir hatten ja aber gerade schon auch diskutiert, dass gerade sehr viele neue Initiativen gibt, die oft gar keine organisatorische Form haben. Gerade bei Jüngeren sind ja solche Formen gegenwärtig sehr stark vorhanden. Dann muss man sich privat versichern über eine Unfallversicherung oder ähnliches. Also da trifft dieser Schutz im Engagement nicht unbedingt automatisch zu.
Wobei, da möchte ich gerne eine Ergänzung machen, Ansgar Klein. Wir haben 2004, 2005 mit allen Bundesländern eine Debatte begonnen, die sehr erfolgreich war. Die Länder haben eigene, mit den privaten Versicherern abgestimmte, landesweit geltende Versicherungslösung für Engagierte gemacht, die eben auch informelles Engagement sogar abdecken. Da muss man sich bitte bei den Ländern erkundigen und den Einrichtungen, die diese Kenntnisse haben, wie diese Landesversicherungen funktionieren, die aber in der Tat genau Haftungsschäden übernehmen können. Weil die Länder haben auch argumentiert, wir können nicht zulassen, dass Menschen, die sich einbringen mit ihrer ganzen Kraft und Leidenschaft und sich nicht grob fahrlässig und vorsätzlich verhalten haben, denn das sind ja klassische Ausschlussgründe für solche Haftungsübernahmen. Aber wenn das eben nicht da ist und es gibt kein Verschulden, dann muss da auch eine Absicherung da sein. Deswegen haben die Länder mit der Privatwirtschaft des Versicherungswesens eigene Versicherungslösungen ergänzend.
Das heißt aber doch andersrum, wenn ich jetzt ein Ehrenamt annehme oder mich für eines interessiere, dann muss ich bei der Organisation, für die ich tätig werde, oder beim Vereinsvorstand erstmal nachfragen, habt ihr denn eine solche Vereinbarung getroffen oder schwebe ich da im freien Raum? Also wie bekomme ich das raus?
Absolut. Das sollte man sollte direkt nachfragen, und wenn die Organisation das nicht weiß, das kommt manchmal vor, dann würde ich sozusagen tatsächlich beim Land anrufen. Die haben dann ja Stellen für Engagement oft in den Staatskanzleien, wie in Rheinland-Pfalz. Das macht der Kollege Bürger Hartnuss dort. Und der hat eine Stabsstelle Engagement und da mit Mitarbeiterinnen. Und da kann man eben dann nachfragen. Und das würde ich dann empfehlen in der Tat. Ne?
Ja, wir haben jetzt noch Beispiele für eine Corona- und eine Nicht-Corona-Tätigkeit. Ein Hörer, der sagt oder schreibt, ich bin ehrenamtlich beim Deutschen Amateur-Radio-Club und wir haben in Corona-Zeiten angefangen, Ausbildung, auch Fortbildung vor allen Dingen, online zu machen. Und das ist sehr erfolgreich. Die Videokonferenzen für Aus- und Weiterbildung, die laufen bei uns nun wirklich gut. Es hat ein bisschen gedauert, aber es läuft dabei. Und Herr Müller, steht jetzt nicht, woher er angerufen hat, aber er sagt, er arbeitet an einer Gesamtschule als Müllpate. Er hat damit angefangen, dass er sich geärgert hat über den Müll, der in der Schule, um die Schule herum immer zu finden war. Er hat ihn aufgesammelt und hat sich jetzt aber dann Hilfe der Kinder geholt. Und dann geht man jetzt gemeinsam zum Müllcontainer und diese Zusammenarbeit, die funktioniert hervorragend. Also er ist dann vielleicht auch in anderen Fragen mal Ansprechpartner für die Kinder, Fragen, die dann nicht so an den Lehrer gehen. Aber das sind so außergewöhnliche Sachen. Und es wurde auch allgemein gefragt, nach welche Tätigkeiten sind dann eigentlich möglich? Herr Briller, was sind denn so die ausgefallensten Möglichkeiten, wenn jetzt jemand noch gar nicht weiß, was er machen kann, welche Ideen, wie bekommt er das raus, was für Tätigkeiten sind möglich? Oder vielleicht auch andersrum, welche sind generell ausgeschlossen?
Ja, die Möglichkeiten sind natürlich groß. Das Spektrum im Engagement, das reicht ja vom Sport bis zur Betreuung von schwer integrierbaren Personen. Also das ist recht breit. Ich denke immer, wenn man ein Engagement übernehmen möchte, dann gibt es immer so drei mögliche Varianten. Das erste ist, man möchte etwas völlig Neues, anderes machen, als was man im Beruf macht oder gemacht hat. Das zweite ist, dass man seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten zum Einsatz bringen will, also anwenden möchte, das, was man bereits sehr gut kann. Und das dritte wäre dann so ein Erkenntnisgewinn, eine neue Ausbildung in diese Richtung kann das gehen. Und wie gesagt, dieses Spektrum reicht vom Sport über Kultur bis hin zu Aufgaben, die gerade bei Jüngeren jetzt sehr oft vorhanden sind, im Naturschutz, im Umweltschutz, bis hin auch zur Unterstützung von Personen, Organisationen in der Dritten Welt. Das, auch das ist ein sehr großes Feld, was gegenwärtig vorhanden ist. Gegenwärtig den größten Anteil haben der Bereich des Sports, in dem sich Menschen engagieren, gefolgt von der Kultur, aber auch gerade Schule, Kinder, Kitas spielen eine sehr große Rolle.
Herr Briller, Sie haben das gerade so schön gesagt. Man kann Ehrenamt so verstehen, dass man die Fähigkeiten und die Qualifikationen, die man ohnehin schon hat, fortsetzt mit anderen Mitteln. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, Marina Stadler-Bodi, Sie rufen uns an aus Karlsruhe. Das ist bei Ihnen der Fall. Können Sie mich hören, Frau Stadler-Bodi?
Tätig als Beraterin für den Kinderschutzbund. Wir beraten Kinder und Jugendliche, Nummer gegen Kummer nennt sich das, sowohl telefonisch als über E-Mail als auch über Chat. Und ich habe tatsächlich jetzt, die habe ich aber gerade erst abgeschlossen, eine Weiterbildung, Aus- und Weiterbildung gemacht zur Krisenberaterin beim Arbeitskreis Leben. Mhm. Wir beraten Ratsuchende, die im weitesten Sinne suizidgefährdet sind oder auch Hinterbliebene, die eben trauern. Und ich komme aus dem Beratungsgeschäft. Ich war mein Leben lang tätig im Personalbereich und habe aber, und insofern kann ich das auch bestätigen, was ich hier gehört habe, erlebt, dass wir sehr gut weitergebildet worden sind, sowohl vom Kinderschutzbund als jetzt auch im Arbeitskreis Leben und insofern uns auch selber weiterentwickeln können. Und das begrüße ich sehr.
Und das ist für Sie auch eine wichtige Motivation. Sie geben viel und Sie bekommen diese Bestätigung, die persönliche Weiterentwicklung.
Ja, und das ist eigentlich auch mit der Punkt, weshalb ich hier angerufen habe. Mir ist nochmal wichtig, den Blick auf die Motivlage zu legen. Also warum machen wir ein Ehrenamt? Ich kann nur für mich sagen, für mich ist entscheidend, die Haltung, die dahinter liegt. Das ist eine zutiefst intrinsische Motivation. Und ich mache das, weil ich in einer Gesellschaft leben will, in der eben die Zuwendung zu anderen, Solidarität miteinander, in der das der grundlegende Entwurf dieser Gesellschaft ist. Und da mitzuwirken und das eben in für mich größter Form der Freiheit, weil ich selbstbestimmt agieren kann und das eben aus dieser Haltung heraus mache, das ist für mich auch selber sehr befriedigend.
Frau Stadler-Budi, das war ein, ja, fast bewegend, wie Sie das beschrieben haben. Zusammenhalt der Gesellschaft was zurückgeben. Wir leben hier alle zusammen. Und ich glaube, Frau Hennis, das trifft bei Ihnen auch einen Nerv.
Ja, natürlich, darum geht es eigentlich. Es geht um unsere Zivilgesellschaft, die eben Gesellschaft mitgestalten möchte.
Wir verstehen Sie ganz schlecht, Frau Hennis. Wir verstehen Sie ganz, ganz schlecht. Vielleicht ist die Leitung gerade schlecht. Versuchen Sie es gerade nochmal. Nee, ich glaube, die Leitung wird gerade nicht besser. Wir versuchen es gleich nochmal bei Ihnen. Frau Stadler-Budi, wollte ich mich gerade bei Ihnen bedanken. Und schön, dass Sie das angesprochen haben. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, umgekehrt, wir haben sehr viel jetzt darüber gesprochen, Zusammenhalt der Gesellschaft, was zurückgeben, für die Gemeinschaft wirken. Umgekehrt, für junge Menschen ist das Ehrenamt ja auch oft eine Möglichkeit, im Lebenslauf was vorzuzeigen und zu sagen, ich habe mir hier eine Qualifikation drauf geschafft und ich bin bereit, mich zu engagieren, also bei der Freiwilligen Feuerwehr sein beispielsweise. Kommt prima an, wenn man sich bei seinem Arbeitgeber bewirbt oder wenn man ein Stipendium haben möchte, oder? Ja. Herr Klein?
Ja. Entschuldigung. Also in der Tat haben wir mit dem Kompetenzgewinn im Engagement einen Frosch im Hals gerade. Geht aber wieder. Wir haben also ein Problem, dass wir die Kompetenzgewinne, die Lerneffekte, die es ohne Zweifel im Engagement zahlreich gibt, noch nicht in eine Vergleichbarkeit mit den formalen Abschlüssen an Hochschulen, Fachhochschulen, Schulen bekommen. Da gibt es ein Gesetzesvorhaben, das heißt der deutsche Qualifikationsrahmen. Aber dieses Vorhaben, das ist irgendwo verschollen. Mhm. Also wir fragen uns, was ist daraus geworden und hoffen, dass die neue Bundesregierung hier wieder ansetzt, damit wir...
Wir lassen Sie einmal abhusten. Ich nutze die Gelegenheit, um mich nochmal bei Frau Stadler-Budi zu bedanken. Danke, dass Sie angerufen haben aus Karlsruhe. Frau Lawatschke, in welcher Art engagieren Sie sich?
Ich engagiere mich im Seniorenbeirat unserer Gemeinde. Also bei vielen Städten und Gemeinden gibt es ja so einen Seniorenbeirat, der Initiative entwickeln kann, ob es jetzt einmal um Jugendliche geht oder um Senioren. Bei uns ist es eben hauptsächlich die Senioren. Wir haben einen Fahrdienst eingerichtet. Dazu braucht man viele ehrenamtliche Helfer. Wir haben verschiedene Gruppen vom Spieleclub über Schachspielen und so weiter oder Eisenbahnfreunde, die sich da zusammentun. Und all die müssen ja auch ein bisschen betreut werden. Und dazu brauchen sie immer Helfer und da gibt es so viele verschiedene Ideen und da kommen Leute zu uns, die halt auch wieder neue Ideen haben und dann versuchen wir so viel wie möglich miteinander zu verbinden und wir haben uns eben in den Kopf gesetzt, dass Senioren am Leben teilnehmen können, auch dann, wenn sie nicht mehr so beweglich sind und deswegen haben wir so einen Fahrdienst eingerichtet, da sind 33 ehrenamtliche Fahrer, die jeden Tag von A nach B die Leute bringen. Und das kommt alles so gut an im Ort, dass auch eben die ganzen Geschäftsleute uns sehr, sehr unterstützen. Wir haben also einen Bus bekommen, damit wir diese Fahrten vornehmen können. Die Stadt unterstützt uns. Und eigentlich kann ich nur jedem sagen, gucken Sie mal, was in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt los ist. Es gibt so viele Punkte, wo man sich engagieren kann und es macht einfach Spaß. Ich mache das seit 10 Jahren und habe eine große Truppe sozusagen unter mir. Und das ist einfach eine Freude, miteinander auch durch diese Pandemie zu gehen und sich was Neues einfallen zu lassen. Wir haben zum Beispiel einen Mittagstisch gehabt, der konnte nicht mehr stattfinden. Dann haben wir Essen auf Rädern daraus gemacht und haben wieder den Kontakt zu allen gehalten. Und sobald man zusammenkommen konnte, waren wir wieder alle beieinander.
Es hört sich kreativ an, es hört sich sehr befriedigend an. Es hört sich auch an, als hätten Sie eine Gemeinschaft.
Ja, ganz toll. Und das hilft also in so Orten doch vielen, vielen Leuten, die alleine sind, Mut zu fassen, wohin zu gehen.
Wir haben vorhin schon länger mal darüber gesprochen, dass diese intrinsische Motivation ganz groß für Sie ist. Das hört man ja bei Ihnen auch. Hätten Sie irgendeine andere Art von Wertschätzung zusätzlich gebraucht, zum Beispiel sowas wie ein Ehrenamtsausweis, mit dem man dann irgendwo Vergünstigungen bekommt?
Wir bekommen das hier. In Bayern ist das üblich, also bekommen die Ehrenamtlichen so eine Ehrenamtskarte. Aber es ist eine Anerkennung, wir freuen uns darüber, aber es ist nichts, was uns deswegen extra motiviert, sondern es macht einfach Freude. Und es ist schön, wenn man Umgang mit Menschen hat und zeigen kann, so möchte man miteinander umgehen und so möchte ich auch, dass die Leute später mit mir umgehen, wenn ich nicht mehr kann.
Frau Lavatan, vielen Dank. Sie engagieren sich im Seniorenbeirat Ihrer Stadt. Ja. Frau Hennis könnten wir in der Zwischenzeit wieder erreichen. Frau Hennis, diese Art von Wertschätzung, ist das etwas, was Ihre Ehrenamtlichen, was Sie selber ausreichend bekommen?
Also das hängt einfach immer ab von der Stimmung im Team, von tatsächlich auch gesehen werden von dem, was man macht. Also ich bekomme die Resonanz, aber das ist auch nichts immer Selbstverständliches. Das ist wie in jeder Gruppe von Menschen, das läuft mal gut. Also wenn man erfolgreich ist, dann spüren auch alle, ja, das ist toll, was wir machen. Wir bekommen eben auch die Resonanz aus der Gesellschaft, was uns ja eigentlich auch noch mindestens genauso wichtig ist, also dieses Zwischenmenschliche, das wir als Gruppe haben. Dann läuft es gut. Und wenn wir eben nicht so erfolgreich sind oder frustriert oder wenn es am Geld hapert oder an politischen Entscheidungen, dann wirkt sich das natürlich auch auf mein eigenes Engagement aus.
Ja, direkt auf,
dass ich dann direkt nicht mehr so motiviert bin.
Direkt auf Sie, Frau Hennis, bezieht sich eine Hörerin mit einer E-Mail aus Luzern, also aus der Schweiz. Und sie sagt, das sind immer schöne, spannende Tätigkeiten, aber das, was sie ein wenig stört und was zunimmt, sagt sie, ist die Fluktuation der Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen. Also zu viel Wechsel, die halten nicht so lange durch. Vor allen Dingen, hatten wir ja schon mal gehört, betrifft das wohl auch mehr jüngere Leute. Können Sie das bestätigen, Frau Hennis? Fluktuation ein Problem bei Ihrer Tätigkeit?
Ja, also gerade junge Leute, die dürfen sich nicht allein fühlen. Also man darf denen nicht sagen, hier mach mal das oder mach mal das, sondern die müssen selber sich als volles Teammitglied fühlen. Also da erinnere ich mich auch an meine Zeit, als ich jung war, in einem Jugendzentrum gearbeitet habe und wirklich anerkannt wurde, auch mit meinen 18 Jahren von den Hauptamtlern. Und ich sage immer, es braucht eben Hauptamtler, um das Ehrenamt zu begleiten, zu betreuen und zu fördern. Dann klappt das auch für einen längeren Zeitraum.
Das ist genau, glaube ich, auch die Erfahrung, die ältere Hörerinnen gemacht haben, die sagt, wenn man Pech hat, wird man herausgedrängt. Da hat jemand nicht das nötige Verständnis für die Musik, so ein Organist oder ein Berufstätiger, jetzt 82 Jahre aus Halberstadt. Er sagt, es gibt auch Menschen, die sind an der Gesellschaft so gänzlich ausgeschlossen, dass sie auch dann für ein Ehrenamt nicht mehr in Frage kommen, obwohl die vielleicht das gerade wirklich bräuchten. Und es müsste mehr Engagement darin gelegt werden, auch Leute, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, wieder zurückzuholen sozusagen. Soweit die Anmerkung eines Hörers aus Halberstadt.
Und wenn wir schon sehr grundsätzlich werden, möchte ich, bevor wir diese Runde beschließen möchten, nochmal das Grundthema vom Anfang rausnehmen. Das ehrenamtliche Engagement hat sich verändert. Viele Leute engagieren sich lieber kurzfristiger, nicht verbindlich auf Dauer. Herr Priller, vielleicht könnten wir beide nochmal zusammenfassen, in welchen Bereichen, wenn Menschen jetzt Inspiration suchen, Jüngere, Ältere, in welchen Bereichen werden denn dringend Ehrenamtliche gebraucht? Wo läuft es nicht so gut?
Ja, gebraucht werden sie eigentlich in allen Bereichen. Gegenwärtig, wir hatten das ja auch schon kurz angedeutet, Corona hat natürlich Auswirkungen auch in diesem Bereich, dass einige Leute dort auch ihr Engagement aufgegeben haben. Natürlich in den gegenwärtigen Zeiten ist viel Engagement im sozialen Bereich erforderlich. Ich glaube, dass diese Rückgänge gerade im Sport sehr schnell auch wieder kompensiert werden können. Aber alles, was beispielsweise Betreuung Älterer betrifft, Betreuung von Kindern, auch das sind eben Aufgaben, die gegenwärtig besonders notwendig sind. Ja, und das muss aber auch in Übereinstimmung gebracht werden mit den Interessen der Engagement bereiten. Gerade bei den Jüngeren haben wir natürlich nicht immer unbedingt das Bedürfnis oder die Bereitschaft, in der älteren Betreuung etwas zu übernehmen. Dort stehen andere Interessen weiter vorne, beispielsweise durch die Reisen in der Welt weiß man gerade bei Jüngeren auch, wo Probleme dort bestehen. Und man versucht dort Mittel über Spenden aufzutreiben, um dort beispielsweise eine Schule mit aufzubauen oder eine Unterstützung in gesundheitlicher Hinsicht zu leisten. Also insofern ist es so eine gewisse Wechselwirkung. Wir haben Bedürfnisse zum Engagement bereiten und wir haben natürlich bestimmte Bedarfe in bestimmten Bereichen, die vorliegen. Aber ich denke, dass dieser soziale Bereich gegenwärtig ein großer Aufgabenbereich ist und das wird sicherlich künftig in Fragen Klimaschutz, Umweltschutz auch noch ein stärker. Neues Stadium notwendig werden.
Herr Priller, ganz herzlichen Dank. Sie haben Eckhard Priller gehört, ehrenamtlicher Leiter des Mäzenata-Instituts für Forschung im Non-Profit-Bereich. Ein weiterer Gast war Ansgar Klein, Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement und Sophie Hennis-Hosseini, ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des Allerweltshauses in Köln. Das war der Marktplatz im Deutschlandfunk zum Ehrenamt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr reges Interesse, ganz viele haben angerufen. Im nächsten Marktplatz geht es um die Riester-Rente, ob man die überhaupt noch fortführen soll oder kündigen. Und Umwelt und Verbraucher kommt gleich mit meinem Kollegen Georg Ehring. Ich bin Sandra Pfister. Danke, dass Sie dabei waren.